Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Wir sind, mit dem irdisch befleckten Auge gesehen, in der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind. Und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht. Das Licht des Endes aber nur so winzig, dass der Blick es immerfort suchen muss und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Höchstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer und ein, je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen, entzückendes oder ermüdendes kaleidoskopisches Spiel.
Franz Kafka.
Im literarischen Werk, also in seinen Erzählungen und in seinen Romanfragmenten, gibt es keine direkten religiösen Fragestellungen, wenn man das etwa mit Dostojewski vergleicht oder mit Tolstoi, den großen russischen Vorgängern. Also keine metaphysischen Diskurse, kein Ringen um Transzendenz auf der Textebene. Aber die Weise, wie er Wirklichkeit beschreibt, ist in höchstem Maße religiös bedeutsam, weil es eben Grundfragen nach der Wirklichkeit, nach dem Grund der Wirklichkeit aufwirft.
Der katholische Theologe und Kafka-Kenner Karl Josef Kuschel.
Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt, stolpern zu machen, als gegangen zu werden.
Lichterfüllter Abgrund, die religiöse Ambivalenz Franz Kafkas, von Burkhard Reinartz.
Franz Kafka, der vor 100 Jahren am 3. Juni 1924 verstarb, gilt als einer der einflussreichsten Literaten des 20. und 21. Jahrhunderts. Seine Romane »Der Prozess« und »Das Schloss« sowie Erzählungen wie »Die Verwandlung« oder »Das Urteil« gehören zum Kanon der Weltliteratur. Sein Name ist zum Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden. Kafkaesk heißt die zeitlose Chiffre für die rätselhaften, bedrohlichen und absurden Seiten des Lebens.
Mein Wesen ist Angst. Ich kann dieses Ungeheure nicht einmal überblicken. Es schwemmt mich fort. Ich kenne nicht die inneren Gesetze der Angst, nur ihre Hand an meiner Gurgel. Und das ist das Schrecklichste, was ich je erlebt habe oder erleben könnte.
Franz Kafka kommt am 3. Juli 1883 in Prag zur Welt. Er ist das erste Kind von Hermann Kafka und seiner Frau Juli, geborene Löwi. Die jüdischen Eltern stammen aus Kaufmannsfamilien und führen ein Geschäft mit sogenannten Galanteriewaren, also Schmuck, Parfüm und andere Accessoires. Zwei Brüder sterben schon im Kleinkindalter. Franz lebt mit den Eltern und drei Schwestern zusammen. 1906 schließt er das Jurastudium ab und arbeitet als leitender Angestellter in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen. Parallel zu seinem bürgerlichen Beruf lebt er nachts seine eigentliche Berufung, das Schreiben. Es entstehen Erzählungen, Romane und Tagebücher. Seit 1917 leidet er an schwerer Tuberkulose. 1921 wird er früh pensioniert und intensiviert danach sein Schreiben. Über Kafkas Kindheit und Jugend hängt ein Schatten, der den empfindsamen jungen Mann extrem belastet.
Es gibt Erlösung. Nur nicht für mich. Alles herrlich, nur nicht für mich.
Kafkas Tagebücher, seine Erzählungen und Romane zeigen einen unglücklichen Menschen. Was nicht heißt, dass er keine glücklichen Momente erlebte und keinen Humor hatte. Nie bezeichnet er seine Not als Unglück existenzieller oder metaphysischer Art, sondern immer als etwas sehr Persönliches. Ein großer Teil seiner Unzufriedenheit bezieht sich auf den Körper. Die Sorge, nicht lebenstüchtig zu sein, verstärkt sich durch das Minderwertigkeitsgefühl gegenüber seinem Vater. Kafka leidet zeitlebens unter der Übermacht des Vaters, der mit seinem feingeistigen Sohn nichts anzufangen weiß.
Ich war schon überwältigt durch deine bloße Körperlichkeit. Ich erinnere mich daran, wie wir uns öfter in der Schwimmkabine zusammen auszogen. Du, stark, groß, breit. Schon in der Kabine kam ich mir jämmerlich vor. Und zwar nicht nur vor dir, sondern vor der ganzen Welt. Du warst für mich das Maß aller Dinge. Traten wir dann aber aus der Kabine vor die Leute hinaus, ich an deiner Hand, ein kleines Gerippe, unsicher, bloßfüßig auf den Planken, in Angst vor dem Wasser, unfähig, deine Schwimmbewegungen nachzumachen, die du mir zu meiner Beschämung immerfort vormachtest, dann war ich sehr verzweifelt. Und alle meine schlimmen Erfahrungen auf allen Gebieten stimmten in solchen Augenblicken großartig zusammen.
Er ist zutiefst zwiespältig, begleitet immer mit Versagensängsten, mit diesem Minderwertigkeitsgefühl, nicht zu genügen, dem Anspruch nicht gerecht zu werden. Also mit anderen Worten, die Selbsterfahrung in seiner künstlerischen Produktion macht gleichzeitig seine tiefe Zwiespältigkeit aus. Die Zwiespältigkeit also als Künstler zu versagen und gleichzeitig die Zwiespältigkeit im bürgerlichen Leben zu versagen. Denn was er in der Schriftstellerei gewinnt, verliert er im bürgerlichen Leben und das bürgerliche Leben geht auf Kosten seiner Schriftstellerei. Das ist der Zwiespalt, den Kafka durchlebt hat.
Karl Josef Kuschel ist emeritierter Professor für katholische Theologie und Literaturwissenschaftler. Er betont, dass für Kafka das nächtliche Schreiben der einzige Weg war, der Macht des Vaters und den Anforderungen der bürgerlichen Welt zumindest zeitweise zu entkommen.
Mein Glück, meine Fähigkeiten und jede Fähigkeit irgendwie zu nützen, liegen seit jeher im Literarischen. Hier habe ich allerdings Zustände erlebt, die hellseherischen Zuständen sehr nahe standen. Diese ungeheure Welt, die ich im Kopf habe. Aber wie mich befreien und so befreien, ohne zu zerreißen? Und tausendmal lieber zerreißen, als sie in mir zurückhalten oder begraben. Dazu bin ich ja hier, das ist mir klar. Gestern den Dorfschullehrer fast bewusstlos geschrieben. Diese Geschichte, das Urteil, habe ich vom 22. bis 23. September 1912 von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh geschrieben. Die fürchterliche Freude und Anstrengung, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte, wie ich in einem Gewässer vorwärts kam. Nur so kann geschrieben werden. Nur mit solcher vollständigen Öffnung der Seele und des Leibes.
In der legendären Erzählung »Das Urteil« thematisiert Kafka das tragische Verhältnis zu seinem Vater. Ebenso wenig wie ihm selbst gelingt es Georg Bendemann, seinem literarischen Alter Ego, sich vom grausamen Urteil des Vaters zu befreien. Kafka schreibt die Erzählung genau in der Nacht von Yom Kippur, dem Fest der Sühne des jüdischen Volkes und seiner Versöhnung mit Gott. Doch Kafkas Geschichte endet nicht mit einer Versöhnung, sondern mit dem Todesurteil, das der Vater über den Sohn ausspricht.
Ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich. Aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch. Und darum wisse, ich verurteile dich jetzt zum Tode des Ertrinkens. Georg fühlte sich aus dem Zimmer gejagt. Den Schlag, mit dem der Vater hinter ihm aufs Bett stürzte, trug er noch in den Ohren davon. Aus dem Tor sprang er. Über die Fahrbahn zum Wasser trieb es ihn. Schon hielt er das Geländer fest, wie ein Hungriger die Nahrung. Noch hielt er sich mit schwächer werdenden Händen fest. Er spähte zwischen den Geländerstangen einen Omnibus, der mit Leichtigkeit seinen Fall übertönen würde, rief leise: »Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt«, und ließ sich hinfallen. In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr.
Georg Bendemann, der Protagonist dieser Erzählung, nimmt das Urteil des Vaters an und stürzt sich in den Tod. Und immer wieder fragt man sich ja als Leser, warum wehrt er sich nicht? Warum attackiert er nicht den Vater? Warum übernimmt er dieses Todesurteil und übt Selbstjustiz an sich? Es gibt einen ungeheuren Satz in dieser Geschichte des Urteils, als der Vater ihm sagt, ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich, aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch. Allein da ist der ganze Kafka drin, sozusagen, nur in diesem einen Satz, wo die Zwiespältigkeit sozusagen stehen bleibt und wir keine Gründe dafür bekommen. Das ist ein Urthema bei Kafka und das macht auch die Faszination natürlich seines Schreibens aus.
Die Frage der Schuld ist ein Schlüsselthema im Werk von Franz Kafka, das er immer neu variiert. Am eindrücklichsten im Romanfragment »Der Prozess«. Darin findet sich Josef K. eines Morgens als Angeklagter wieder, ohne dass klar wird, um was für einen Prozess es sich handelt und worin die Anklage besteht. Gegen Ende des Romans befragt er kurz vor seiner Hinrichtung einen Geistlichen verzweifelt nach seiner Schuld. Der antwortet ihm:
»Man hält deine Schuld für erwiesen. Ich bin aber nicht schuldig«, sagte K. »Es ist ein Irrtum. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Wir sind hier doch alles Menschen, einer wie der andere.« »Das ist richtig«, sagte der Geistliche, »aber so pflegen die Schuldigen zu reden.«
In jedem neuen Kapitel des Romans fragt man sich, wann die Schuldfrage endlich beantwortet wird. Aber eine Antwort kommt nicht. Stattdessen immer neue vertiefende Fragen, neue Irritationen. Bei Kafka gibt es kein unmittelbares Verstehen, als wäre ein Verstehen schon Zeichen der Unwahrheit. Schonungslos entzieht Kafka seinen Lesern den Boden unter den Füßen.
Was hat man von der Lektüre Kafkas, wenn man keine Antworten hat? Man hat luzide literarische Texte, die einem bewusst machen, wie unsicher der Boden ist, auf dem man selber steht, der einen darüber ins Nachdenken und Grübeln gibt, was ist das für eine Welt, in der wir leben, sozusagen oft ja undurchschaubar, labyrinthisch, auch terroristisch in ihrer Gewalt.
So wie es bei Kafka einen Riss zwischen Kunst und Leben gibt, zwischen literarischer und bürgerlicher Existenz, erlebt er einen ähnlichen Riss als Angehöriger des jüdischen Volkes. Wie seine literarischen Protagonisten fühlt Kafka sich auch als Jude bodenlos. Ein Zurück in die Glaubensfestigkeit jüdischer Orthodoxie gibt es für ihn und viele seiner Zeitgenossen nicht. Nur eine Schwebeexistenz zwischen Tradition und Moderne. Schon früh empört sich Kafka über die pseudo-religiöse Praxis seines Vaters.
Es war unmöglich, einem vor Ängstlichkeit überscharf beobachtendem Kind begreiflich zu machen, wie Dinge, die du im Namen des Judentums mit einer ihrer Nichtigkeit entsprechenden Gleichgültigkeit ausführtest, einen höheren Sinn haben konnten. Weg vom Judentum. Sie wollten es. Aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters. Und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden. Die Verzweiflung darüber war ihre Inspiration.
Das Judentum des Vaters, das ist eine ganz entscheidende Dimension, um Kafka besser zu verstehen. Das Bild, dass man mit den Vorderbeinchen in der Luft hängt und mit den Hinterbeinchen noch klebt am Alten, dieses Symbol der Käferexistenz hat ja Kafka in die Weltliteratur eingeführt, in der Verwandlung, nicht wahr? Also hier macht er das zu einem diagnostischen Symbol für die ganze Zwiespältigkeit eines Juden, zerrissen zwischen Tradition und Moderne.
Kafka war ein Suchender. Er suchte nach etwas Neuem, Vitalem, Überlebensfähigem innerhalb des Judentums.
Und da hat Kafka sich auf den Weg gemacht. Ganz entscheidend waren 1910, 11 die drei Reden über das Judentum von Martin Buber, dann eben die Entdeckung der ostjüdischen spirituellen Tradition, die Geschichten des Chassidismus, dann die Begegnung mit der jiddisch sprechenden Theatertruppe aus Lemberg. Er entdeckt im Ostjudentum etwas, was ja im Westjudentum völlig ausgeblendet war, ja sogar mit einer gewissen kulturellen Verachtung immer vernachlässigt wurde, ein vitales Gemeinschaftsjudentum, das eine eigene Potenz hat, eine eigene geistige Kraft hat. Er öffnet sich der zionistischen Bewegung um 1900. Ja, gegen Ende seines Lebens war er ernsthaft daran interessiert, nach Palästina überzusiedeln.
Auffällig ist, dass sich in seinen literarischen Texten nirgends der Diskurs über den Zionismus widerspiegelt. Mehr noch, Selbst das Wort Jude oder Jüdisch kommt nicht vor beim Juden Kafka.
Stattdessen macht er etwas viel, viel Wichtigeres. Er nimmt diese Grunderfahrung, die man als Jude in den westeuropäischen Großstädten erlebt, also dieses Motiv der Entwurzelung, der Suche nach etwas Bindendem, da wird Kafka eben zu einem Diagnostiker, Zeitdiagnostiker par excellence.
Kafka schreibt Geschichten, in denen sich die exterritoriale Grundsituation des jüdischen Menschen verdichtet, ohne dass explizit etwas Jüdisches angesprochen wird. Oder wie Karl Josef Kuschel in seinem aktuellen Buch Auf dem Seil schreibt:
Kafkas Erzählungen und Romane sind nicht religiös, aber in höchstem Maße religiös bedeutsam.
In seinem autobiografischen Werk allerdings, vor allem in den Aphorismen, wirft Kafka durchaus metaphysische Fragen auf.
Der Mensch kann nicht leben, ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbaren in sich. Wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen ihm dauernd verborgen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten dieses Verborgenbleibens ist der Glaube an einen persönlichen Gott. Glauben heißt, das Unzerstörbare in sich befreien. Oder richtiger, unzerstörbar sein. Oder richtiger, sein. Das Unzerstörbare ist eines. Jeder einzelne Mensch ist es. Und gleichzeitig ist es allen Menschen gemeinsam. Daher die untrennbare Verbindung der Menschen.
Ein Aphorismus, der vielleicht am deutlichsten die Zerrissenheit des Menschen ausdrückt, ist abgedruckt in der Sammlung Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg.
Er ist ein freier und gesicherter Bürger der Erde, denn er ist an eine Kette gelegt, die lang genug ist, um ihm alle irdischen Räume freizugeben. Und doch nur so lang, dass ihm nichts über die Grenzen der Erde reißen kann. Gleichzeitig aber ist er auch ein freier und gesicherter Bürger des Himmels. Denn er ist auch an eine ähnlich berechnete Himmelskette gelegt. Will er nun auf die Erde, drosselt ihn das Halsband des Himmels. Will er in den Himmel, jenes der Erde. Und trotzdem hat er alle Möglichkeiten und fühlt es, ja, er weigert sich sogar, das Ganze auf einen Fehler bei der ersten Fesselung zurückzuführen.
Das erinnert ja an das Käferbild, das er benutzt hat, für die Gespaltenheit einer jüdischen Existenz zwischen Tradition und Moderne. Hier wendet er das auf den Menschen schlechthin an, der eben ausgespannt ist zwischen Streben nach oben und Haften unten. Aber dass Kafka dieses Bild gebraucht, gibt ja den Diskurs an uns Leserinnen und Leser zurück und fragt, wo ist da unsere Stellung in dieser Situation?
Der Bewohner der Mondheimat, wie Kafka sich einmal nannte, stirbt am 3. Juni 1924 in einem Sanatorium im österreichischen Kirling bei Klosterneuburg nach jahrelanger Tuberkuloseerkrankung. Sein Freund, der Arzt Robert Klopstock, und Dora Diamant, die große Liebe seines letzten Lebensjahres, begleiten ihn in den Tod.
Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie beim richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie.
Lichterfüllter Abgrund. Die religiöse Ambivalenz Franz Kafkas. Eine Sendung von Burkhard Reinartz. Es sprachen Demet Fay und Nils Kretschmer. Ton und Technik Sascha John. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2024.